Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie Georg Ehring. Schön, dass Sie uns zuhören. Weltweit gehen heute Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße, unterstützt von Eltern, Wissenschaftlern und vielen anderen und zum Teil auch als Schulschwänzer kritisiert. Auch bei uns in Deutschland natürlich. Wir berichten gleich aus Berlin, wo auch die Bundesregierung sich mit dem Klimaschutz beschäftigt hat. Dann ein Interview mit dem Klimaforscher Karl Friedrich Schleusner über die Folgen der Erderwärmung, die die junge Generation im Unterschied zu den Älteren noch erleben dürfte. Außerdem im Programm die Bilanz der schwarz-roten Bundesregierung im Verbraucherschutz. In den Niederlanden wird das Rauchen auch im Freien eingeschränkt. Und zum Schluss der Verbrauchertipp, in dem es um Gewinnspiele im Internet geht. Die Bundesregierung will in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz verabschieden. Es soll dafür sorgen, dass der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 nach jahrelanger Stagnation wieder zu sinken beginnt. In diesem Jahr will sie das Klimaschutzgesetz verabschieden. Vor kurzem hatte eine Kommission ja schon den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 empfohlen. Vielen Schülern in Berlin ist das viel zu langsam. Sie gehen heute auf die Straße mit der bisher größten Fridays for Future-Demonstration. Barbara Schmidt-Matern kommt gerade von dort. Viele Politiker haben die Demonstrationen ja gelobt. Wie kommt das denn bei den Schülerinnen und Schülern an?
Naja, die fühlen sich schon eher alleingelassen. Ich habe heute Morgen mit vielen Jugendlichen gesprochen, die da vor das Wirtschaftsministerium hier direkt im Berliner Regierungsviertel gekommen sind, die einfach sagen, das ist ja gar nicht nur unser Thema, das ist das Thema von uns allen, der Klimawandel. Das bedroht uns alle und deswegen soll die Politik auch endlich tätig werden.
Wir wollen in Zukunft einfach noch auf diesem Planet leben können und dafür wollen wir uns einsetzen. Ich meine, wir müssen uns alle hier damit beschäftigen, weil es betrifft uns alle. Die Leute, die sozusagen so große Autos fahren und so, die sind eigentlich nicht hier. Und sie reden auch darüber, dass die Umwelt so schlecht ist, aber sie tun nichts dagegen.
Die Stimmung war gut auf dieser Demonstration. Das sind schon Schüler, die sich im Grunde freuen, dass jetzt endlich mal was in Bewegung kommt, dass sie selber ihre Stimme erheben können. Politiker habe ich jetzt, obwohl es mitten im Regierungsviertel ist, außer Anton Hofreiter von den Grünen, den werden wir auch gleich noch hören, nicht gesehen. Wohl aber war auch Eckart von Hirschhausen da, vielen bekannt als Arzt aus dem Fernsehen, aus Rateshows, aber der sich jetzt bei diesem ganzen Thema und auch dem Streit darum, wie man den Klimawandel politisch aufhalten kann, engagiert bei den sogenannten Scientists for Future. Die haben ja hier weltweit sind das Wissenschaftler und eben auch Ärzte, die gemeinsam unterschrieben haben, dass mehr für den Klimaschutz passieren muss von Seiten der Politik. Und Eckart von Hirschhausen als Arzt ist einer derjenigen, der sich bei diesen Scientists for Future engagiert, der heute Morgen auch zu dieser Demo hier gekommen ist von Fridays for Future, um seine Solidarität zu zeigen und der auch noch einmal betont hat, das geht gar nicht nur die Jugend an.
Das Thema hat das Potenzial, zu einem riesen Generationenkonflikt zu werden. Der Vorwurf, dass meine Generation, ich bin 1967 geboren, zu wenig getan hat, das stimmt. Ich war in Wackersdorf, habe gegen Atomenergie gestreikt, ich war für Tempo 100 schon in der Schule aktiv, aber dann ist das irgendwie schlafen gegangen in einer neoliberalen Boomzeit, wo man dachte, der Markt regelt alles.
Ja, das tut er aber nicht, meint Eckart von Hirschhausen. Und das ist auch der Grund, warum die Schüler wohl nicht nur an diesem Freitag, wo es jetzt besonders viel Aufmerksamkeit gibt für die Fridays for Future Demonstranten, weil sie eben weltweit wirklich sich heute besonders engagieren, aber dass diese Demonstrationsbewegung wohl auch in den kommenden Wochen freitags weitergehen wird.
Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich gestern im Koalitionsausschuss ja auch mit dem Klimaschutz beschäftigt. Mit welchem Ergebnis?
Die Ergebnisse sind recht mager. Man hat beschlossen, ein sogenanntes Klimakabinett einzusetzen. Andrea Nahles, die SPD-Partei und Fraktionschefin, sagte wörtlich heute Morgen hier in Berlin, dieses Klimakabinett, das sei jetzt Chefsache. DPA meldet, dass da in diesem Klimakabinett die Minister für Umwelt, für Verkehr, für Wirtschaft, Bauen, Landwirtschaft, für Finanzen versammelt sein sollen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht und eben auch keine besonders detaillierten Informationen, was dieses Klimakabinett denn nun eigentlich mehr machen soll, als das, was die Bundesumweltministerin Svenja Schulze in ihrem Gesetzentwurf ja schon vorgelegt hat. Der ist bekanntermaßen vor 2 Wochen zur sogenannten Frühkoordinierung ins Bundeskanzleramt gekommen. Aber das Klimakabinett ist jetzt einberufen oder soll jetzt einberufen werden, um noch mehr Druck in die Sache reinzubringen. So hat es CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus heute Morgen bezeichnet. Die Opposition Union in Person von Anton Hofreiter von den Grünen, dem Fraktionschef hier im Bundestag, der sagt, das reicht so nicht. Vor allem dieses Klimakabinett, das bewertet er doch eher spöttisch.
Das ist nach dem Motto verlaufen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Aber habe ihm einen schönen Namen gegeben, nicht Klimakabinett.
Genau, aber nichts zu den Finanzen ist zum Beispiel gesagt worden, ob es nicht steuerliche Anreize geben könnte, um in den einzelnen sogenannten Sektoren mehr CO2 einzusparen, dass man etwa energetisches Sanieren steuerlich stärker fördert, dass man im Bereich Verkehr den Umstieg auf umweltfreundliche, klimafreundliche Antriebe steuerlich begünstigt. Dazu gab es gestern Abend im Koalitionsausschuss offenbar keine Gespräche. Auch die immer wieder geführte Diskussion, ob die Einführung einer CO2-Steuer, einer CO2-Bepreisung, dass also je mehr CO2 man ausstößt als Verbraucher oder als Unternehmen, desto teurer wird es. Auch diese immer wieder erhobene Forderung von Seiten vieler Wissenschaftler und auch aus der Wirtschaft, die ist auch nicht zur Sprache gekommen. Da gibt es aber Signale aus der Bundesregierung, dass es jetzt schon heißt, auf nationaler Ebene wird ein CO2-Preis in dieser Legislaturperiode zumindest nicht kommen.
Danke an Barbara Schmidt-Matern aus Berlin. Klimaschutz als Generationenfrage. In vielen Ländern gehen heute Schülerinnen und Schüler auf die Straße und eines ihrer Argumente ist, wir müssen ausbaden, was die Älteren uns eingebrockt haben bzw. noch einbrocken. Und in der Tat, das Klima verändert sich allmählich. In den vergangenen Jahrzehnten wurde es pro Dekade um knapp 0,2 Grad wärmer im globalen Durchschnitt gerechnet. Karl-Friedrich Schleusner befasst sich für die Denkfabrik Climate Analytics unter anderem mit dem Thema Generationengerechtigkeit und ich habe mit ihm gesprochen und ihn unter anderem gefragt, wann die 1,5 Grad denn bei der derzeitigen Klimapolitik voraussichtlich überschritten werden.
Die Klimapolitik unter dem Pariser Abkommen beruht auf den Beiträgen einzelner Staaten und diese Beiträge einzelner Staaten werden auch regelmäßig überarbeitet. Also sozusagen die Frage, wo wir mit Paris hinsteuern, ist zum Glück, müsste man sagen, noch nicht geklärt. Auf dem aktuellen Pfad, auf dem wir uns befinden, steuern wir aber eben, wie Sie richtig gesagt haben, auf ein Überschießen dieser Ziele zu, also auf eine Welt von ungefähr 3 Grad oder mehr. Und wenn wir auf einem solchen Pfad wären, würden wir das 1,5-Grad-Ziel in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre ungefähr überschreiten und dann um das Jahr 2050 herum das 2-Grad-Ziel. Das heißt natürlich, wenn man das auf generationale Fragen überträgt, dass heutige junge Menschen eine Welt über 1,5 und eine Welt über 2 Grad sehr wohl erleben werden. Zum Beispiel haben wir uns das einfach demografisch ein bisschen angeschaut und ein heute 16-Jähriger würde ganz sicher mehr als die Hälfte seines Lebens um Mittel über 1,5 Grad leben, vielleicht fast sogar die Hälfte seines Lebens über 2. Und damit wären die Klimafolgen, die in den IPCC-Reports oder für heute ältere Generationen noch als hypothetische Zukunftsfragen gesehen werden, für junge Menschen heute eben schon sehr konkret und werden lebensbestimmt sein.
Was erlebt denn dann die jüngere Generation, was den heutigen Entscheidungsträgern persönlich nicht mehr so bevorsteht?
Wir hatten im Herbst einen neuen Sonderbericht des Weltklimarats, des IPCC, zu den Klimafolgen bei 1,5 Grad und auch insbesondere verglichen zu 2 Grad. Und der Sonderbericht hat gezeigt, dass in einer ganzen Reihe von sehr wichtigen Klimafolgen, seien es extreme Ereignisse wie extreme Hitze, Starkniederschläge oder auch Dürren in einigen Weltregionen, in Fragen der Klimaveränderungen regionaler Natur und insbesondere auch der Klimafolgen auf Biodiversität, wie zum Beispiel Korallenriffe oder andere sensible Ökosysteme, bereits sehr große Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad und natürlich noch weiter darüber hinaus für höhere Erwärmungslevel existieren.
Was heißt das ganz konkret? Also, können Sie mal da ein Beispiel nennen?
Ganz konkret heißt das, dass heute 16-Jährige vielleicht noch mit etwas Glück ein intaktes tropisches Korallenriff noch sehen werden, ihre Kinder nicht mehr. Die werden aussterben, sie werden Sommer erleben oder September erleben, wo die Arktis fast eisfrei ist. Wir werden Hitzeextreme erleben wie letzten Sommer, nicht wie im Moment vielleicht alle 4-5 Jahre, sondern jedes zweite Jahr oder noch öfter. Und wir werden Hitzeextreme erleben, die wir so noch gar nicht hatten. Wir werden Klimafolgen erleben, die insbesondere in den Ländern des globalen Südens noch viel stärker zutreffen als bei uns. Und das heißt, auch diese Länder und ihre Möglichkeiten, ihres Entwicklungspotenzials noch stärker in Mitleidenschaft ziehen werden, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist. Und damit natürlich auch andere gesellschaftliche Fragen, mit denen wir ja jetzt schon zu kämpfen haben, auch verstärken werden.
Was heißt das denn für die Klimapolitik, wenn die junge Generation sozusagen ein ganz anderes Interesse eigentlich hat am Klimaschutz?
Es heißt, dass wir diese Interessen vielleicht endlich ernst nehmen sollen. Sie haben ein sehr berechtigtes Anliegen. Es geht um Ihre Zukunft und Sie sehen, dass Ihre Zukunft im Moment nicht einbezogen wird. Es wird sich viel darum gefragt und auch rechterweise, wie kann man eine Gesellschaft transformieren, welche Ziele können wir erreichen und wie können wir sie auch richtigerweise implementieren. Aber diese Fragen werden mit einer sehr starken Perspektive auf der Jetztzeit geführt und nicht so sehr aus der Zukunft, währenddessen wir die Zukunft unserer jetzt schon Kinder und ganz sicher deren Kindeskinder eben durch diese Verhaltensweisen sehr stark festschreiben. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, es ist ein bisschen eine andere Frage, aber Frage von Meeresspiegelanstieg sind eben auch direkt mit heutiger Klimaaktion verbunden. Und wir haben in der Publikation zeigen können, dass jede 5 Jahre Verzögerung im Erreichen des Scheitelpunkts der globalen CO2-Emissionen auf längere Sicht zu einem Meeresspiegelanstieg von ungefähr zusätzlich 20 Zentimetern führt. Das ist nicht mehr aufzuholen. Wir haben also ein Vermächtnis, dass wir dieser Generation und dann zukünftigen Generationen hinterlassen, das wirklich ganz außerordentlich ist. Und junge Leute heute sehen und verstehen das und sind damit vielleicht dem Rest von uns weit voraus.
Muss sich die junge Generation nicht vorwerfen lassen, dass sie den Lebensstil und auch den CO2-Ausstoß der Älteren auf persönlicher Ebene fortsetzt? Auf Flugreisen wollen die jungen Leute ja zum Beispiel meist nicht verzichten.
Ich denke, das ist eine wichtige Frage, in der Frage, welches gesellschaftliche Umfeld man kreiert und in welcher Art und Weise junge Menschen dort ihren Platz finden. Also ich finde, wenn man sich Verhaltensmuster und auch Umweltbewusstsein anguckt, sieht man ja in einem vielen großen Teil, dass junge Menschen da vielleicht auch schon andere Ansätze haben. Auch da gibt es eine sehr schmale Studienlage dazu, aber es gibt einige Studien, die sich Fragen von zum Beispiel Pro-Kopf-Emissionen altersverteilt anschauen, zumindest im Falle der USA. Und da ist es eben so, dass man sieht, dass die Emissionen, und das ist auch wenig überraschend, eigentlich mit dem Vermögen, mit dem Einkommen steigen und damit auch ältere Generationen höhere Pro-Kopf-Emissionen haben als jüngere Generationen. Das heißt, auch schon im Jetzt tragen ältere Menschen einen höheren Anteil zum Klimawandel bei als junge. Und dann geht es ja aber auch vor allen Dingen bei der Transformation hin zu den Pariser Zielen nicht nur um individuelle Verhaltensweisen, die natürlich darin wichtig sind, aber vor allen Dingen um die grundlegende Veränderung einer gesellschaftlichen Organisation, in der Menschen dann auch sich selbst und ihre Ziele verwirklichen können. Und das heißt, ohne diese gesellschaftliche Transformation ist es mit individuellen Handlungsoptionen auch schwer gemacht, einen wirklichen Beitrag oder einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Soweit der Klimaforscher Karl Friedrich Schleusner. Seit einem Jahr ist die Neuauflage der schwarz-roten Koalition jetzt im Amt und aus Verbrauchersicht wurde einiges von ihr erwartet, unter anderem eine Lösung im Streit um die massiven finanziellen Schäden für Autokäufer, die bei der Abgasreinigung betrogen wurden. Das ist aber naturgemäß nicht das einzige Thema in einer Bilanz des ersten Jahres von Panayotis Gavrilis.
Ein Jahr Bundesregierung, ein Jahr gute Verbraucherpolitik. Zumindest mit der Einführung der Musterfeststellungsklage im vergangenen November ist ein Meilenstein erreicht worden, bilanziert Klaus Müller, Vorstand beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
Jetzt können wir das Instrument in einer ersten Runde gegen Volkswagen ja auch nutzen. Und ich glaube, dass die große Resonanz in der Bevölkerung, also mehrere hunderttausend Menschen, die diese Klage jetzt unterstützen und für sich nutzen wollen, dem auch Recht gegeben hat. Gleichwohl kann das nur ein erster Schritt sein, weil die Leistungsklage, also das Durchsetzen von Geldansprüchen, bisher in dem deutschen Gesetz nicht enthalten ist. Das wäre noch nachzubessern.
Der VZBV klagt stellvertretend für potenziell geschädigte Dieselkundinnen und Kunden. Fahrverbote und wer für Hardware-Nachrüstungen aufkommen muss, diese Frage ist immer noch nicht geklärt und verärgert nach wie vor viele Betroffene. Nicht nur hier muss die Bundesregierung sich stärker für Verbraucherinteressen einsetzen, meint Müller.
Also wir sehen, dass sie eine Reihe von Themen schlicht nicht angepackt hat. Und jetzt kann man sagen, okay, die Legislaturperiode ist jetzt erst ein Jahr vorbei. Andererseits, keiner weiß, wie lange sie dauert. Und ich möchte nicht erleben, dass durch irgendeinen Unfall oder eine politische Eskalation man nachher mit den Schultern zucken muss und sagt, schade, haben wir leider nicht mehr geschafft. Dafür sind die Ansagen eben zur Kontrolle von Algorithmen, für ein Produkthaftungsrecht, zur Novellierung von Plattformen, die ja immer wichtiger werden, wie wir sehen, einfach zu wichtig.
Martin Schmidt-Kessel ist Direktor der Forschungsstelle für Verbraucherrecht an der Universität Bayreuth. Relativ gesehen, sagt er, gibt es wenige Verletzungen von Verbraucherrechten. Lebensmittel sind sicher, in Deutschland gibt es einen hohen Versorgungsgrad. Aber die Durchsetzung von Verbraucherrechten könnte besser sein. Und viele Bundesbehörden, die zwar nicht hauptsächlich auf Verbraucherschutz ausgerichtet sind, könnten Verbraucherschutzaspekte ernster nehmen. Schmidt-Kessel erinnert dabei an die Pleiten von Air Berlin und Germania.
Beispiel Insolvenz von Fluggesellschaften. Da müsste das Bundesamt für Luftfahrt sehr viel klarer darin sein, Die Finanzstärke der Fluggesellschaften, das gehört zu ihren Kontrollaufgaben, zu den Kontrollaufgaben dieser Behörde, tatsächlich auch im Blick auf Leistungsfähigkeit gegenüber Verbrauchern sich anzugucken.
Die Verbraucherzentralen fordern deshalb Insolvenzversicherungen für direkt gebuchte Flugreisen, ähnlich wie bei Pauschalreisen. Ein weiteres Thema, das die politischen Akteure bisher vernachlässigt haben, der Brexit. Was passiert mit einem gebuchten Urlaub nach Großbritannien im Falle eines No-Deal-Brexits? Müssen Kunden nach einer Online-Bestellung Zoll zahlen? Mit solchen offenen Fragen und den Folgen des Brexits für Verbraucher, damit hat sich die Politik kaum beschäftigt, mahnt der Verbraucherrechtsprofessor Schmidt-Kessel an.
Wir haben ganz viel Geschäftsverlagerung nach Irland. Dadurch entstehen zusätzliche Risiken, auch Solvenzrisiken von Anbietern. Hier müsste eine ganze Menge passieren und vor allen Dingen müsste man die Verbraucherverbände, denen müsste man zusätzliche Mittel geben für diesen Sonderbedarf.
Aus Sicht des Foodwatch-Geschäftsführers in Deutschland, Martin Rücker, ist die sogenannte Reduktionsstrategie der Bundesernährungsministerin Julia Klöckner zum Scheitern verurteilt. Die CDU-Politikerin will durch freiwillige Selbstverpflichtungen die Lebensmittelindustrie dazu bringen, weniger Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten einzusetzen. Ungesunde Ernährung, Übergewicht, Diabetes, Typ-2-Erkrankungen lassen sich so nicht in den Griff kriegen, so Rücker.
Dieses schwerwiegende Problem ist eine politische Aufgabe. Hier haben wir eine Verpflichtung einer Ministerin zu handeln, und zwar mit wirksamen Maßnahmen. Das Einzige, was Frau Klöckner in diesem Bereich macht, ist eine freiwillige Maßnahme, von der sie wissen kann, dass sie wirkungslos ist. Das ist ein richtiges Politikversagen und da wird sie ihrer Verantwortung nicht gerecht.
Insgesamt bilanzieren die Verbraucherschützer, bleibt vieles noch zu vage. Dabei gäbe es genug Handlungsbedarf. Was folgen müsste, fordern sie, sind vor allem konkrete Gesetze im Sinne der Verbraucher.
Ein Beitrag von Panayotis Gavrilis. In den Niederlanden wächst jetzt die Tendenz, das Rauchen auch im Freien einzuschränken, etwa an Spielplätzen oder rund um Krankenhäuser. Groningen ist hier Vorreiter und Ludger Katzmierzak berichtet darüber.
Ein Spielplatz in der Osterparksiedlung von Groningen. Dieses Gelände ist rauchfrei, steht auf einem blau-weißen Schild neben dem Eingangstor. Eltern aus der Nachbarschaft haben es aufstellen lassen, um ein Zeichen zu setzen, sagt die zweifache Mutter Wieke Paulusma.
Wir wollen das gute Vorbild geben an unsere Kinder.
Wir wollten unseren Kindern ein gutes Vorbild sein und haben uns gemeinsam dieses Schild zusammengespart. Und wer sich nicht daran hält, den sprechen wir auch darauf an. Groningen ist die erste Stadt in den Niederlanden, die den öffentlichen Raum teilweise zur rauchfreien Zone erklärt hat. Nicht nur in, sondern auch rund um Krankenhäusern, Schulen, Großbetrieben und Kindertagesstätten gelten Rauchverbote. Auch 30 Sportvereine haben sich der Initiative angeschlossen, hinter der als Antreiber der Suchtmediziner Robert van de Graaf steht.
Wir haben das Initiativ genommen, um das Rauchen.
Wir haben die Initiative ergriffen, weil Rauchen mit Abstand die häufigste Ursache für Krankheiten und Sterbefälle ist, auch in Groningen. Sehr viele Groninger rauchen und gemeinsam wollen wir was dagegen tun. Anders wird es uns auch nicht gelingen. Die Uniklinik macht ebenso mit wie der Fußball-Erstligist FC, der das Rauchen in ausgewählten Blöcken der Stadiontribüne verbietet. Und auch Hilko Mulder ist sich als Leiter einer großen Kindertageseinrichtung seiner Verantwortung bewusst.
Wir haben 6.000 Kinder, die wir in unserem Opfang haben.
Wir betreuen hier 6.000 Kinder. Das ist die rauchfreie Generation, die Generation, die noch nie eine Zigarette angerührt hat. Und wir wollen, dass das so bleibt. Und gerade erst haben wir unseren rauchenden Mitarbeitern einen Entwöhnungskurs angeboten. Das wird sehr gut angenommen. Immer mehr Kommunen im Land folgen dem Groninger Beispiel. In Amsterdam wollen viele Cafés und Kneipen ab sofort das Rauchen selbst auf den Außenterrassen verbieten. So mancher Raucher fühlt sich angesichts der starken Anti-Tabak-Lobby bevormundet.
Ich muss das alles wieder, was sie tun.
Die Leute müssen doch selbst wissen, was sie tun. Das ist ihr Geld, ihre Gesundheit. Sie müssen selbst wissen, wo rauche ich und wo rauche ich nicht.
Rauche ich wel, rauche ich nicht. Dann muss für mich gewoon so bleiben, so wie es ist.
Meinetwegen kann alles so bleiben, wie es ist. Zu versuchen, jemanden auf diese Weise vom Rauchen abzubringen, finde ich lächerlich.
Finde ich belachelijk.
Ich hau dir selber nicht von.
Ich selbst rauche nicht und möchte auch, dass meine kleine Tochter später nicht raucht. Deshalb, je mehr rauchfreie Orte, desto besser. Verstöße gegen das Verbot können derzeit noch nicht geahndet werden. Die Stadt Groningen prüft aber bereits, ob sie künftig in bestimmten Fällen auch Bußgelder verhängen darf. Die Regierung in Den Haag unterstützt die Kampagne und hat selbst im vergangenen Herbst einen Präventionskatalog vorgelegt, in dem klare Ziele formuliert sind. So wird ab August des kommenden Jahres an allen Universitäten des Landes ein Rauchverbot gelten. In Supermärkten dürfen Tabakwaren dann nicht mehr sichtbar, sondern nur noch unter der Ladentheke angeboten werden. Und spätestens 2023 soll eine Packung Zigaretten 10 Euro kosten. Ganz im Sinne von Tom Futten, dem Sprecher der Nichtrauchervereinigung Clean Air.
Rauchen sehen wir als
een maatschappelijke ramp.
Für uns ist Rauchen eine gesellschaftliche Katastrophe. Wer Rauchen aber als Freiheit oder Lifestyle betrachtet, fühlt sich durch ein Verbot natürlich bevormundet. Aber helfen ist etwas anderes als bevormunden. Und es ist unsere soziale Pflicht, den Menschen zu helfen, von ihrer Sucht abzukommen.
Dass je die Menschen auch helpt, von der Verslaving af te komen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Bei Gewinnspielen gibt es die seriöse und die weniger seriöse Variante und oft haben es die Veranstalter vor allem auf die Daten der Teilnehmer abgesehen. Worauf sie achten sollten, wenn sie mitmachen möchten, Stefan Römermann sagt es Ihnen im Verbrauchertipp.
Für Tom sind Internetgewinnspiele eine Art Hobby geworden. Regelmäßig klickt sich der Historiker aus Leipzig dafür durch ein Internetportal. Jede Woche werden dort Links zu rund 100 kostenlosen Gewinnspielen zusammengestellt, erzählt Tom.
Also so 100 Spiele pro Woche, da braucht man 2 bis 3 Stunden, um sich da einzutragen. Ich schaff's nicht immer jede Woche. Ich habe auch beruflich ganz schön viel zu tun. Aber wenn ich mal sitze, dann trage ich mich ein.
Wenn er Glück hat, kommen dann ein paar Wochen später die Gewinne an. Vergleichsweise häufig klappt das bei Produktpaketen, wenn Hersteller zu Werbezwecken hunderte oder gar tausende Pakete mit ihren eigenen Produkten verlosen. Aber auch größere Preise hat Tom schon gewonnen. Warengutscheine, einen Sitzsack fürs Wohnzimmer und dann natürlich sein ganzer Stolz, ein großer Flachbildfernseher im Wert von rund 1000 Euro.
Man hätte sich den natürlich auch selber kaufen können, aber dann wäre es nicht dieses Geschenk. Und jeden Tag sitze ich an diesem Fernseher und freue mich darüber, dass ich den gewonnen habe.
Digitalexpertin Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen rät bei Internetgewinnspielen allerdings zur Aufmerksamkeit, selbst wenn diese scheinbar von bekannten Firmen stammen. Denn manche Internetbetrüger fälschen auch Webseiten, um möglichst seriös zu wirken.
Ich kann mir das Logo des Anbieters nehmen und einfach auf eine Seite drauf machen und so tun, als wäre ich der Anbieter. Ich würde da an der Stelle vielleicht auch nochmal extern gucken, gibt es da jetzt wirklich ein Preisausschreiben. Im Zweifel auch mal dort anrufen und fragen, gibt es da wirklich gerade die Aktion bei Ihnen? Da würde ich da mal mitmachen.
Unseriöse Gewinnspiele werden häufig über Werbebanner verteilt oder über Einträge auf sozialen Netzwerken wie Facebook, die oft auch von Freunden geteilt werden, erklärt André Wolf vom Internetaufklärungsverein Mimikama.
Also man soll möglichst ein Like darunter setzen, man soll dieses Fake-Gewinnspiel teilen und nach Möglichkeit noch kommentieren. Warum diese ganzen Sachen? Ganz einfach, weil Facebook dann denkt, dass diese Einträge, dass diese Gewinnspiele relevant wären und blenden dementsprechend auch anderen Menschen diese Gewinnspiele ein.
Wer dabei mitmacht, dem wird oft schnell als angeblichem Gewinner gratuliert. Man müsse jetzt nur noch schnell seine Daten auf einer weiteren Webseite eintragen, heißt es dann. Tatsächlich versuchen die Hintermänner dann aber oft, die Nutzer auf weitere Webseiten zu locken, beispielsweise von Datenhändlern. Von denen bekommen sie dann Provisionen. Seriöse Firmen halten sich bei Gewinnspielen dagegen im Normalfall an die geltenden Datenschutzgesetze. Sie dürfen die Adressdaten aus Gewinnspielen deshalb nicht einfach dauerhaft speichern und für Werbung nutzen. Dafür ist immer eine explizite Einwilligung erforderlich. Und im Großen und Ganzen scheint das zu klappen. Bei Gewinnspielfan Tom quillt der Briefkasten jedenfalls auch nach der Teilnahme an tausenden Gewinnspielen nicht über, sagt er.
Mir hat noch nie jemand zu meinem Geburtstag gratuliert von diesen Firmen, was ja für eine falsche Nutzung Anhaltspunkt wäre. Und es hat mich auch niemand angerufen, um mit mir ein persönliches Werbegespräch zu führen.
Und falls einzelne Firmen doch gegen die Datenschutzvorschriften verstoßen, können Verbraucher solche Fälle an die jeweils zuständigen Datenschutzbehörden melden. Die können im Zweifelsfall empfindliche Geldstrafen verhängen und die Löschung der Daten veranlassen.
Mit dem Verbrauchertipp von Stefan Römermann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen die Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann und es geht unter anderem um den Terroranschlag in Neuseeland.